Ja, heute Morgen ist der Bruder Köthe aus der Nachbarversammlung, kann man sagen, zu uns zu Gast aus der Versammlung Berlin-Mitte. Und er hält den Vortrag, ist Gott noch Herr der Lage? Bitte schön, Bruder Köthe.
Es ist Zeit zu gehen, sagt der Papa zu seinem 5-jährigen Knirps. Der schaut nach oben, greift die Hand seines Vaters und lässt den festen Griff nicht mehr los. Er ist felsenfest überzeugt. Ne? Also, Papa ist immer Herr der Lage, komme, was da wolle. In der Bibel werden wir beide ebenso ermuntert, auf Gott zu vertrauen, sozusagen die Hand Jehovas zu nehmen, in dem sicheren Vertrauen, dass auch Jehova Herr der Lage ist, egal was da kommen mag. Ja, aber nun leben wir unter äußerst kritischen Zeiten. Ne? Es vergeht kaum ein Tag, an dem wir nicht von Kriegen, Terroranschlägen, Revolutionen hören. Wir sind tangiert von politischen Unruhen, von persönlichen Schwierigkeiten oder auch wirtschaftlicher Not. Und all das mag doch in dem einen oder anderen den Gedanken hervorrufen, vielleicht ist Gott doch nicht Herr und Lage, vielleicht verdient er doch nicht mein Vertrauen. Dass dem nicht so ist, dass wir dennoch auf Jehova vertrauen können und er stets Herr der Lage ist, das wollen wir beide heute beweisen und untersuchen und unser Vertrauen in Jehova stärken. Der erste Gedanke, den wir brauchen auf diesem Weg dorthin, lautet, warum Gott zu Recht Herr oder Herrscher ist. Ob man die Bibel schon seit Jahrzehnten studiert oder sie vielleicht noch nie in der Hand gehabt hat, wahrscheinlich kennt jeder die Aussage aus 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde, uns ganz bekannt. Aber frag dich einmal kurz, habe ich darüber schon mal gründlich nachgedacht, woraus Gott Himmel und Erde geschaffen hat? Nun, gemäß der Zeitschrift Scientific American heißt es, Materie ist nur eine Form von Energie. Und das deckt sich ja mit der berühmten Formel von Albert Einstein, E ist gleich M mal C Quadrat. Das heißt, eine Menge Energie ist in Materie vorhanden. Man kann also Materie in Energie umwandeln. Das wird jedem bewusst, der schon mal gesehen hat, wie eine kleine Sprengladung explodiert ist und wie eine große Menge Energie dort vorhanden ist. Aber gemäß Einsteins Theorie kann man aber auch Energie in Materie umwandeln. Und das ist sogar Menschen schon gelungen, in sogenannten Teilchenbeschleunigern. Ein Kosmologe sagte einmal, bei der Entstehung des materiellen Universums ereignete sich vielleicht die ehrfurchtgebietendste Umwandlung von Materie und Energie, die sich denken lässt. Aber die Frage bleibt, woher kam denn nun diese gewaltige Energie, die nötig gewesen ist, um dieses Universum zu erschaffen? Die Wissenschaftler haben bis heute keine befriedigende Antwort auf diese Frage gefunden. Vielleicht hilft uns dabei so ein altes Buch weiter, die Bibel. Jehova ließ durch den Propheten Jesaja mal Folgendes über ihn selber aufschreiben. Jesaja 40, Vers 26. Und ich möchte alle einladen, die eine Bibel heute mitgebracht haben, diese mit mir ja jetzt und auch zum weiteren Verlauf zu gebrauchen. Jesaja 40, Vers 26. Was erfahren wir hier über die Macht Jehovas? Jesaja 40, Vers 26. Wir lesen dort, hebt eure Augen in die Höhen und seht, wer hat diese Dinge erschaffen? Er ist es, der ihr Herr selbst der Zahl nach herausführt, der sie alle sogar mit Namen ruft. Wegen der Fülle dynamischer Kraft. Da er an Macht auch kraftvoll ist, fehlt nicht eines davon. Jehova ist der Quell der dynamischen Kraft oder der Energie, die nötig gewesen ist, um das sichtbare Universum ins Dasein zu bringen. Aber Jehova hat nicht nur das Universum erschaffen, sondern auch alles Leben, was existiert. Und deswegen wird zu Recht über ihn gesagt in Offenbarung 4, Vers 11, du bist würdig, Jehova, ja du unser Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu empfangen, weil du alle Dinge erschaffen hast und deines Willens wegen existieren sie und wurden sie erschaffen. Ja, zu Recht ist somit Jehova als Schöpfer auch Herr über seine Schöpfung. Und wer sich mit der Herrschaftsweise Jehovas beschäftigt hat, weiß, dass er seine Herrschaft stets auf liebevolle, auf gute Art und Weise ausübt. Und das wollen wir im nächsten Gedanken jetzt ein wenig näher ausbauen. Jehova übt seine Herrschaft auf liebevolle Weise aus. Das erste Menschenpaar, Adam und Eva, konnten wahrhaft ein glückliches, ein befriedigendes Leben, ein paradiesisches Leben führen. Heute wird das Leben der meisten Menschen durch endlose Gesetzes-, Verordnungsfolgen erschwert, verkompliziert. Das war bei Adam und Eva nicht der Fall. Das Wenige, was sie sich merken mussten, ja, das war einfach, sich zu merken, es war leicht umzusetzen und es war eindeutig zweckmäßig. Sie mussten auch nicht das Gefühl haben, dass Jehova sie stets beäugt, kritisch beobachtet. Nein, es scheint so, als wenn Jehova zu gewissen Zeiten sich ihnen genaht hat, um mit ihnen persönlich liebevoll vertraut zu sprechen. Ja, nichts anderes würden wir beide doch so von einem liebevollen Vater erwarten. Diese Hand dieses liebevollen Vaters nehmen wir doch gerne, von ihm geführt und geleitet zu werden. Was aber erwartete er nun, wenn es schon nicht viel war, aber was erwartete Gott von Adam und Eva? Nun, er erwartete lediglich von ihnen, dass sie sein Recht anerkannten, zu entscheiden, was gut und was böse ist. Und dieses göttliche Herrschaftsrecht wird durch das symbolisiert oder dargestellt, wovon wir in 1. Mose 2, Vers 16 und 17 lesen. Wie wird das göttliche Herrschaftsrecht hier dargestellt? 1. Mose 2, Vers 16 und 17 bringt uns da weiter. 1. Mose 2, Vers 16 und 17. Wir lesen dort. Und Jehova Gott erlegte dem Menschen auch dieses Gebot auf. Von jedem Baum des Gartens darfst du bis zur Sättigung essen. Was aber den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse betrifft, davon sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du ganz bestimmt sterben. Jehova hat in seiner liebevollen Art und Weise Adam und Eva mit einem vollkommenen Geist und Körper erschaffen. Und demzufolge waren sie völlig dazu in der Lage, diesem göttlichen Hoheitsgebot zu entsprechen. Sie mussten durch die Beachtung dieses Hoheitsgebots auch nicht auf irgendetwas verzichten. Denn wie wir gelesen haben, alle anderen Bäume standen ihnen zur Nahrung zur Verfügung. Und auch mussten sie nicht auf irgendetwas Gutes verzichten. Denn das widerspricht der Herrschaftsweise Jehovas. Weil Jehova seinen Dienern nie etwas Gutes vorenthält. Aber auf der anderen Art und Weise oder auf der anderen Seite konnten Adam und Eva etwas Entscheidendes zeigen durch die Beachtung des göttlichen Hoheitsgebotes. Was? Nun, dass sie einfach dafür dankbar waren, was Jehova im Laufe der Zeit alles für sie getan hat. Sie konnten zeigen, dass sie ihn lieben, dass sie gern die Hand Jehovas nahmen, um auf ihn zu vertrauen, um von ihm geführt und geleitet zu werden. Ja, alles hatte so einen guten Anfang. Wie kam es denn zu dem Dilemma, in dem wir uns heute befinden? Das bringt uns zum nächsten Punkt, wie Gottes Herrschaftsrecht angefochten wurde. Gott erschuf ja, wie wir wissen, nicht nur das Leben hier auf Erden, sondern auch Millionen und Abermillionen Geistgeschöpfe im Himmel. Und eines dieser Geistgeschöpfe machte sich zum Widersacher Gottes, zum Satan, zum Teufel und zog zur Zeit Adams und Evas etwas Entscheidendes in Zweifel. Er bezweifelte jetzt nicht, oh, wer denn der Größte sei oder ob Gott der Stärkste oder der Mächtigste sei. Das hätte man ganz schnell klären können. Nein, er zog in Zweifel, dass Gott das Recht hat, über die Menschen zu herrschen. Er bezweifelte, dass Gott sich dieses Recht verdient. Das bezweifelte er. Und er beschuldigte ja Gott sogar einen Lügner zu sein, der den Menschen etwas Gutes vorenthält. Und dies geht eindeutig aus dem Gespräch hervor, das Satan in Form einer Schlange mit Eva führte. Schauen wir uns dieses Gespräch einmal näher an. 1. Mose 3, die Verse 1 bis 5. 1. Mose 3, die Verse 1 bis 5. Dort lesen wir 1. Mose 3, die Verse 1 bis 5. Die Schlange nun erwies sich als das vorsichtigste aller wildlebenden Tiere des Feldes, die Jehova Gott gemacht hatte. So begann sie zur Frau zu sprechen. Sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr dürft nicht von jedem Baum des Gartens essen? Darauf sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume des Gartens dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen. Nein, ihr sollt sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Darauf sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet ganz bestimmt nicht sterben. Denn Gott weiß, dass an demselben Tag, an dem ihr davon esst, euch ganz bestimmt die Augen geöffnet werden und ihr werdet ganz bestimmt sein wie Gott. Erkennen Gut und Böse. Durch dieses hinterhältige Vorgehen, ja, verführte Satan Adam und Eva dazu, sich in seiner Rebellion gegen Gott anzuschließen. Satan zog aber hier, wie wir gesehen haben, nicht nur das Recht Jehovas, über die Menschen zu herrschen, in Zweifel, sondern er bezweifelte auch, dass die Art und Weise, wie er seine Herrschaft ausübte, dass das richtig wäre. Er sagte, dass er den Menschen etwas Gutes, etwas Schönes vorenthält. Ja, dass die Menschen durch den Baum der Erkenntnis sogar zu einem gewissen höheren Niveau kommen würden. Er weckte diesen Wunsch in ihnen, ein neues geistiges Level zu erreichen. Zu sein wie Gott, erkennen Gut und Böse. Und dann sagt er noch unverblümt, Gott ist ein Lügner. Warum können wir das sagen? Nun, wir haben gelesen. Er sagte, denn Gott weiß, wenn ihr das tut, werden euch die Augen aufgetan. Also eine direkte Unterstellung, dass Gott ein Lügner ist. Wie ja unbarmherzig, wie böse, wie hinterhältig Satan hier vorgegangen ist. Auch behauptete Satan gemäß der Bibel, dass die Menschen ja viel besser ohne Gott dran sind, dass sie viel besser sich selbst ja regieren oder beherrschen können. Was braucht der Mensch Gott da noch? Jehova hätte natürlich ja diese Rebellen sofort beseitigen können. Das wäre kein Problem gewesen. Aber was wäre mit der im Raum stehenden Frage geschehen? Diese wäre nicht beantwortet gewesen. Was nun? Nun, bedenken wir, dass diese Streitfrage ja nicht nur vor Jehova, vor Satan, Adam und Eva gestellt wurde, sondern auch vor den Millionen und Abermillionen Engeln im Himmel. Und ja, und deswegen gestattete Jehova Satan eine Zeit lang seine Behauptung zu beweisen, wie er es denn sozusagen besser machen würde als Gott. Und er gestattete den Menschen so, sich selbst zu regieren. Doch auch in dieser Zeit war Jehova gemäß Psalm 24, Vers 1 weiterhin Herr über die Erde und das, was sie erfüllte. Also seine Oberhoheit hat er nicht abgegeben. Und dennoch griff Jehova nie oder ganz selten korrigierend ein in das, was Satan hier fabrizierte auf Erden. Und somit können wir sagen, dass alles Elend, alles Schlimme, was wir auf der Erde seit Jahrtausenden beobachten, nicht darauf zurückzuführen ist, dass Gott nicht in der Lage ist, sondern dass Satan und die Menschen versagt haben in ihrer Rebellion und in ihren Behauptungen. Statt also zuzugeben, dass er auf ganzer Linie versagt hat, ja, versucht Satan nun, ja, uns zu suggerieren, Gott gibt es nicht oder Gott ist nicht mehr Herr der Lage. Aber Jehova ist stets der universelle Souverän und Beherrscher der Erde gewesen und immer Herr der Lage gewesen. Warum können wir das sagen? Nun, das bringt uns zum nächsten Punkt unserer Betrachtung. Jehova ist immer der souveräne Herr geblieben. Obwohl ja die Erde seit dem Sündenfall so ein Hort der Auflehnung gegen Gott und alle Möglichen gewesen ist, gab Gott seine Herrschaft über die Erde nie komplett auf, nie seine Oberhoheit. Durch die ganze Zeit hindurch, die er sozusagen Satan einräumte, seine Behauptung zu beweisen, hat er sich immer Personen angenommen, die ihn suchten, die seine Führung und Leitung suchten und die auf ihn vertrauten. Und diese Personen beschützte er, führte und leitete er, und somit zeigt er unmissverständlich, dass er immer noch Herr der Lage ist. Das wollen wir an einigen Beispielen mal kurz zeigen. Vor der Sintflut gab es da Menschen wie Abel, Henoch und Noah. Und diese Menschen, ja, suchten bereitwillig die Führung und Leitung Jehovas. Sie schätzten das, was Gott getan hat. Und der Bericht, der Lebensbericht über diese Person macht eines offenkundig. Jehova kümmerte sich liebevoll um die Bedürfnisse dieser Menschen. Ein Beweis dafür, dass Jehova Herr der Lage ist. Aber auch die Sintflut an sich ist so ein Beweis dafür, dass Jehova der souveräne Herr geblieben ist. Herr der Lage geblieben ist. Warum? Nun, die Sintflut macht eines offenkundig, dass Jehova imstande ist, zu jeder Zeit, wenn es seinen Vorsatz verlangt, in die Geschicke der Menschen eingreifen kann. Unmissverständlich. Auch Jehovas Handlungsweise mit Abraham und den Nachfolgern Abrahams, also der späteren Nation Israel, machen deutlich, wie auf einzigartige Weise Jehova zeigte, dass er trotz der Herrschaft Satans Herr der Lage ist, der souveräne Herr geblieben ist. Wir wollen uns das einmal kurz ansehen, was der Psalmist zusammenfassend darüber sagt, wie Jehova mit Abraham und seinen Nachkommen umgegangen ist. Psalm 105. Was ist daraus zu erkennen über die Souveränität Jehovas, obwohl Satan herrscht? Psalm 105, Vers 6 bis 15. 105, Vers 6 bis 15, dort lesen wir. O ihr Same Abrahams, seines Knechtes, ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten, er ist Jehova, unser Gott. Seine richterlichen Entscheidungen sind auf der ganzen Erde. Er hat seines Bundes gedacht, selbst auf unabsehbare Zeit, des Wortes, das er geboten hat, auf 1000 Generationen, welchen Bund er mit Abraham geschlossen hat und seines Schwures gegenüber Isaak und welchen Schwur er als eine Bestimmung auch für Jakob bestehen ließ, als einen auf unabsehbare Zeit dauernden Bund für Israel, indem er sprach, dir werde ich das Land Kanaan geben als die Zuteilung eures Erbes. Das geschah, als sie an Zahl noch wenige waren, ja, sehr wenige und ansässige Fremdlinge darin. Und sie wanderten beständig umher von Nation zu Nation, von einem Königreich zu einem anderen Volk. Er ließ nicht zu, dass irgendein Mensch sie übervorteilte, sondern ihretwegen wies er Könige zurecht, indem er sprach, tastet meine Gesalbten nicht an und meine Propheten tut nichts Böses. Der Psalmist schreibt hier über Abraham und seine Nachfolger, dass sie, als sie noch sehr, sehr wenige waren und so umherwanderten von einem Volk zu einem anderen, dass Jehova es nicht zuließ, dass sie von anderen Menschen, sogar von Mächtigen, übervorteilt wurden. Jehova wies sogar Könige damals zurecht um seine Auserwählten willen. Wie hätte er das tun können, wenn er nicht der souveräne Herr geblieben wäre, nicht stets Herr der Lage gewesen wäre? Jehova ist einfach der große Vorsatzfassende. Und nichts und niemand auch nicht Satan und seine Helfershelfer und seine Unterstützer können irgendetwas tun, um zu vereiteln, dass Jehova seine Vorsätze wahr machen kann. Nach dem Sündenfall zu Beginn der Menschheit war es gleich Gottes Vorsatz, den Schaden, der daraus jetzt entstanden ist, wieder umzukehren, alles wieder gut zu machen. Und dazu rief er etwas Wundervolles ins Leben oder sagte es vorher. Was? Das bringt uns zum nächsten Punkt unserer Besprechung. Das messianische Königreich, ein Verfechter des Herrschaftsrechts Jehova. Dass Jehova als Schöpfer auch der Herr über seine Schöpfung ist, das wurde auch immer deutlich als sein sozusagen königlicher Repräsentant Jesus Christus hier auf der Erde war. Seine Lebensberichte machen deutlich, dass Jesus Herr über das Wetter, über die Pflanzen, über die Natur im Allgemeinen, über die Menschen, ja sogar über Geister war. Zwei Beispiele wollen wir uns dazu kurz ansehen, die zeigen, welche Macht Jesus von Jehova bekommen hat. Und beide finden wir im Matthäus-Evangelium. Matthäus 8, Vers 23 bis 27. Welche Macht bekam Jesus hier von Jehova? Matthäus 8, Vers 23 bis 27. Matthäus 8, Vers 23 bis 27. Dort lesen wir: Und als er in ein Boot stieg, folgten ihm seine Jünger. Nun siehe, eine heftige Bewegung entstand im Meer, so dass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie kamen und weckten ihn und sagten: Herr, rette uns, wir gehen zugrunde. Er aber sprach zu ihnen: Warum seid ihr verzagt, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf, schalt die Winde und das Meer, und eine große Stille trat ein. Darüber gerieten die Menschen in Erstaunen und sagten: Was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar die Winde und das Meer gehorchen? Nächstes Beispiel, Matthäus 9, Vers 35. Matthäus 9, Vers 35. Und Jesus begab sich auf eine Reise durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte die gute Botschaft vom Königreich und heilte jede Art Krankheit und jede Art Gebrechen. Die Macht, die Jesus hier so demonstrierte, machte unmissverständlich deutlich, dass die Autorität, die er bekommen hat, ausschließlich von dem größten Souverän im Universum kam, nämlich von Jehova Gott. Aber jetzt mag jemand einwenden, vielleicht: Jesus ist aber doch verfolgt worden, verhaftet worden, gefoltert worden und schließlich gestorben. Das ist doch ein eindeutiges Indiz dafür, dass Jehova doch nicht immer Herr der Lage ist. So würde wahrscheinlich nur jemand argumentieren, der die Bibel nicht im Detail kennt. Denn alles Schlimme, was Jesus damals widerfuhr, war die aufsehenerregende Erfüllung zahlreicher Prophezeiungen Jehovas Jesu betreffend. Und das machte Jesus damals sogar seinen Jüngern deutlich, kurz nach seiner Auferstehung. Lukas Evangelium 24, Vers 26 und 27. Was sagte der auferstandene Jesus zu seinen Jüngern bezüglich zahlreicher Prophezeiungen, auch der Leiden? Lukas 24, Vers 26 und 27. Lukas 24, die Verse 26 und 27. Da sagt er: Musste nicht der Christus diese Dinge leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und ausgehend von Mose und allen Propheten legte er ihnen in allen Schriften die Dinge aus, die ihn betrafen. Ja, all das, was Jesus hier auf der Erde Schlimmes widerfuhr, war die aufsehenerregende Erfüllung von zahlreichen Prophezeiungen, die in den ganzen heiligen Schriften von Jehova geäußert wurden. Dieser Jesus, der so viel erleiden musste und in dieser Zeit dennoch Jehova treu war wie kein anderer, dieser steht heute an der Spitze des von Jehovas vorhergesagten messianischen Königreiches. Und mittels dieses Königreiches unter Jesus wird Jehova allen Schaden, der einmal hervorgebracht wurde durch Satan, seine Helfershelfer, ein für alle Mal beseitigen. Und ja, dann werden denen, die Gott suchen, die gern seine Hand nehmen, wunderbare Zeiten in Aussicht stehen. Was erwartet dich und mich in Kürze? Psalm 37, Vers 9 bis 11. Finden wir eine schöne Voraussage, die sich in Kürze bewahrheiten wird. Eine Passage, die wir auch gerne im Predigtdienst immer wieder anwenden. Psalm 37, Verse 9 bis 11. Was wird Jehova in Kürze durch das Königreich unter Christus tun? Psalm 37, Verse 9 bis 11. Denn die Übeltäter, sie werden weggetilgt. Die aber auf Jehova hoffen sind es, die die Erde besitzen werden. Und nur noch eine kleine Weile und der Böse wird nicht sein. Und du wirst dich sicherlich umsehen nach seiner Stätte. Und er wird nicht da sein. Die Sanftmütigen aber werden die Erde besitzen. Und sie werden wirklich ihre Wonne haben an der Fülle des Friedens. Wie dankbar können wir beide doch sein, dass Jehova stets Herr der Lage ist und dass er sich vorgenommen hat, mittels des Königreiches unter Christus alles Schlimme, alles Elend zu beseitigen und für die, die seine Hand fest ergreifen, wundervolle Zeiten in Aussicht stellt. Wie können wir beide unsere Dankbarkeit dafür zeigen? Nun, das ist der abschließende Gedanke, den wir betonen möchten. Zeigen wir, dass wir Jehovas Herrschaftsweise lieben? Wir beide, du und ich, wir beide sind persönlich in die Frage um das Herrschaftsrecht involviert und müssen eine Position beziehen. Warum können wir das sagen? Lies mit mir Hiob 2, die Verse 4 bis 5. Und hören wir uns so mal, oder schalten wir uns in ein Gespräch zwischen Jehova und Satan ein, das stattfand vor Millionen, aber Millionen von Engeln. Um was ging es? Was behauptete Satan in diesem Gespräch? Hiob 2, die Verse 4 und 5. Dort lesen wir. Aber Satan antwortete Jehova und sagte, Haut um Haut und alles, was ein Mensch hat, wird er für seine Seele geben. Strecke zur Abwechslung doch deine Hand aus und rühre an sein Gebein und sein Fleisch und siehe, ob er dir nicht direkt ins Angesicht fluchen wird. Diese herausfordernde Behauptung Satans zeigt, dass er die Meinung vertritt, er könne alle Menschen von Gott abwendig machen. Und keiner, der ihm dient, dient das aus freien Stücken, aus freien Beweggründen, aus Liebe. Das ist seine Behauptung. Im Falle Hiobs und im Falle zigtausender treuer Diener Jehovas wurde Satan diesbezüglich immer wieder als Lügner zum Lügner gestempelt. Und auch uns beiden kann das gelingen, Satan diesbezüglich zum Lügner zu stempeln. Hiob diente nämlich Jehova aus Liebe, aus völlig freien Stücken. Und deswegen gelang es Satan nicht, seine Lauterkeit zu brechen. Und Jehova möchte, dass auch wir beide ihm aus tiefer Liebe, aus freien Stücken dienen. Er möchte nicht, dass wir das aus Zwang tun oder er möchte auch nicht, dass wir einfach ihm routinemäßig, gefühllos oder rein mechanisch dienen. Denn dann hätte er sich von Anfang an solche Menschen erschaffen. Das wollte er nicht. Er möchte, dass wir ihn aus Liebe und freien Stücken gern dienen. Wir können Jehova insbesondere zeigen, dass wir uns seine Herrschaft gern unterstellen oder diese lieben, wenn wir das schätzen oder was Jehova eingesetzt hat oder den König eingesetzt hat, nämlich Jesus Christus. Wenn wir uns bewusst sind, welche entscheidende Rolle Jesus im Vorsatz Gottes einnimmt und dass wir bereit sind, uns seine Herrschaft zu unterstellen und auch Jesus gehorchen. Uns muss einfach klar sein, welche entscheidende Rolle Jesus wahrnimmt. Wenn uns das nicht klar ist, können wir kein gutes persönliches Verhältnis zu Jehova haben. Das geht einfach gar nicht. Uns muss ganz klar sein, dass nur aufgrund des Opfers, das Jesus brachte, wir Vergebung unserer Sünden erlangen können. Nur aufgrund der Aktionen Jesu haben wir die Hoffnung, einmal ewig zu leben und das unter paradiesischen Verhältnissen. Und das ist Grund genug, um uns seiner Herrschaft gern zu unterstellen, Jesus zu gehorchen. Dieser Christus verdient einfach unseren Gehorsam. Und das machte Jesus auch deutlich, als er in Matthäus 28, Vers 18 sagte, mir ist alle Gewalt im Himmel und auf der Erde gegeben worden. Also dieses Recht auf Gehorsam, das hat Jehova keinem anderen gegeben, sondern nur Jesus. Und wir sind somit ermuntert, Jesus zu gehorchen in allen Bereichen unseres Lebens, in unserer Zielsetzung, in unseren Wünschen, insbesondere bei der Unterstützung des weltweiten Predigtwerkes. Welche bemerkenswerten Grundgedanken haben wir heute hervorgehoben? Wir haben gesehen, Jehova ist der Schöpfer des ganzen Universums und auch des Lebens hier auf Erden. Er hat einfach das Recht zu sagen, was gut und böse ist. Und seine Herrschaftsweise, haben wir gesehen, übte er immer zum Guten aus seiner Schöpfung. Und zwar musste Jehova eine Zeit lang Satan Zeit einräumen, seine böse, lästerhafte Behauptung zu beweisen. Doch seine Oberhoheit hat Jehova auch in dieser Zeit nie abgegeben. Er hat sich immer liebevoll um diejenigen gekümmert, die seine Führung suchten, die seine Hand gerne nahmen. Und durch das messianische Königreich unter Jesus Christus wird er in Kürze seinen Vorsatz vollständig wahrmachen, indem er eingreifen wird in die Geschicke der Menschen und seine Herrschaft komplett ausdehnen über alle Belange hier auf Erden. Ja, wie können wir Jehova zeigen, dass wir dafür dankbar sind? Nun, in Kürze wird alles Elend, alle Korruption, alle Gewalttätigkeit ein für alle Mal vorbei sein. Davon können wir überzeugt sein. Denke an den eingangs erwähnten kleinen Knirps, der die Hand seines Vaters annahm, wo er sagt, oh, komm, wir gehen. Er vertraute auf seinen Papa, weil Papa immer Herr der Lage ist. Jehova reicht uns beiden auch die Hand und ermuntert uns, diese Hand fest zu umschließen, sie festzuhalten in dem felsenfesten Vertrauen, dass Jehova immer Herr der Lage ist. Dankeschön.
Ja, hab Dank für die geschätzte Aufmerksamkeit. Hab auch Dank dir, Bruder Goethe, für deine Ausführungen. Ja, bevor wir zu dem Wachtumstudium überleiten, noch vielleicht ein kleiner Hinweis. Nächste Woche treffen wir uns alle schon am Dienstag hier, weil wir ja eine besondere Woche des Dienstes haben. Wir werden auch unseren Kreisaufseher mit seiner Frau hier zu Gast haben. Und wir wollen ihn auch dabei unterstützen beim Dienst, in der Dienstwoche. Und dazu ist auch jeder herzlich eingeladen. Und als Höhepunkt werden wir dann den Vortrag hören, wende deine Augen von wertlosen Dingen ab. Jetzt wollen wir Bruder Witt bitten, die Überleitung zu übernehmen zu dem Wachtumstudium.